damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur 11. Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Kastelian. Hallo Nick.
Hi. Hallo Lars. Jetzt aber.
Hallo Nick.
Hallo Lars. Jetzt hat's geklappt, perfekt.
Ja, heute 11. Folge und wir haben uns heute das neueste Präsidiumsmitglied des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen bei uns zu Gast und viele von euch kennen ihn vor allen Dingen von neben der Fläche, denn er ist sehr fleißig als Fotograf unterwegs und hält viele schöne Tanzmomente für die Ewigkeit fest und ist jetzt eben, wie gesagt, zusätzlich seit gut einem Monat der neue Pressesprecher des TNW. Bitte begrüßt mit uns zusammen aus Oberhausen Torben Hex. Hallo Torben!
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Sehr schön, dass du hier bist an diesem frühen Sonntagmorgen. Oder früh, aber
relativ. Je nachdem, wie lang die Nacht vorher war.
Wer wie lang die Nacht durchgefeiert hat. Ja, schön, dass du hier bist. Das ist echt toll, dass du das auch mit uns machst, dass du auch der Einladung so kurzfristig gefolgt bist und dass wir uns jetzt hier heute zusammensetzen, ein bisschen was miteinander reden dürfen.
Nee, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut, weil das ist ja noch ein recht junges Projekt, was wir hier im TNW haben, was ich aber sehr unterstützenswert finde. Und das, was bis jetzt ja schon da war, war ganz cool. Und dann dachte ich so, als die Einladung von euch kam, ja klar, ich komme vorbei.
Das war ganz cool. Also ich finde das sehr cool.
Ja, man muss sich auch noch steigern können.
Ach so. Ja, wie Arthur bei der ersten Folge ne, gesagt hatte, wir fangen hoch an.
Und fallen tief.
Und fallen ganz tief.
Und jetzt bin ich da.
Nee, super, dass wir das einrichten oder dass du das einrichten konntest heute, dass wir das zusammen machen. Genau, wir wollen ein bisschen was auch von dir erfahren. Du bist ja nicht nur Fotograf, sondern du bist ja Tänzer auch noch. Das kennen ja, ich meine, ich habe noch heute nachgeguckt, deine auf Danceboard Info, da kriegt man ja alle Ergebnisse her. Da habe ich nachgeguckt, weil ich jetzt nicht genau wüsste, in welcher Klasse du wirklich tanzt.
Ja, also ich tanze auf dem Papier beide Klassen in der B-Klasse, also Standard und Latein. Standard schon was länger nicht mehr tatsächlich, das ist nur noch auf dem Papier. Also aktuell ist es die Hauptgruppe 2B Latein. Genau, und da tanze ich für einen Oberhausener Verein, komme aber eigentlich aus Düsseldorf.
Ja, aber bei uns zählt nur, für was man tanzt. Weil das ist ja das Herz dahinter.
Das ist richtig.
Sir Cornel war ja auch, wohnt in Soest, tanzt für Bielefeld. Das heißt, der kommt aus Bielefeld für uns. Auf jeden Fall. Aber jetzt endlich mal wieder jemand, der nicht aus Bielefeld kommt.
Du sagst es, endlich.
Endlich mal. Oh, es war schon.
War schon fast nervig?
Ja, war schon. Drei Leute aus Bielefeld.
Ja, vor allem.
Innerhalb von 10 Folgen.
Die bankt damit ja wirklich dieses Gerücht über diese Stadt.
Ja. Ja, also, auf jeden Fall.
Das ist jetzt auf jeden Fall aus der Welt.
Ja, genau, da haben wir auch letztes Mal ja gesagt, das war das letzte Mal, dass wir das jemanden fragen werden, weil wir haben jetzt von drei Leuten gehört, dass es Bielefeld anscheinend wirklich gibt.
Und wir waren ja auch vor Ort.
Wir waren auch vor Ort. Ja, könnte auch sein, dass das irgendwie.
Vielleicht das Schild gewechselt nur.
Ja, CIA und weiß ich nicht, NSA, dass sie uns alle, BND, alle da verarschen. Schön. Ja, freue ich mich schon, wenn ich das nächste Mal sehe jetzt. Ja, dann erzähl uns doch mal, wie bist du zum Tanzen überhaupt gekommen?
Tatsächlich so wie einige andere auch hier, die es schon erzählt haben. Also es fing ganz klassisch früher in der Schulzeit an. Das heißt, es war so, ich komme ja ursprünglich vom Land, also vom Niederrhein. Und da war es so, ich glaube, 9. oder 10. Klasse, der Usus, alle gehen in den Tanzkurs, in die lokale Tanzschule. Und das war dann tatsächlich damals so, dass wir so viele Leute waren, dass die extra für uns auf dem Dorf einen Bus geschattelt haben, wo wir dann mit 120 Leuten in diesen Grundkurs, ja, und dann in der Tanzschule hängen geblieben, dann über die Tanzschulformation, also da war ich dann so, wie alt ist man da, 9., 10., Klasse 14, 15, irgendwie sowas, ja. Hängen geblieben und ja, dann ging es irgendwann so, ja, man möchte ja irgendwie mehr und dann habe ich tatsächlich den Weg in den Tanzsport über das Formationstanzen dann geschafft und bin dann damals in Düsseldorf gestrandet, mehr oder weniger, beim Boston Club und habe da dann Formation getanzt.
Latein oder Standard?
Standard.
Oh, nur Standardformation.
Nur Standardformation, genau, also es gab zu dem Zeitpunkt keine Lateinformation im Boston Club und unsere Showtanzformation damals war halt auch eher so Standard geprägt und nicht Latein. Und ja, dann halt im Boston Club in einer Standardformation getanzt, da damals bis zweite Bundesliga oder so. Und parallel plätscherte Einzel immer so ein bisschen mit. Aber das war dann nie so im Fokus, aber dann irgendwann mal angefangen. Und dann aber halt recht spät, das heißt, ich war dann schon, weil ich bin immer vom Niederrhein dann nach Düsseldorf gefahren, das heißt, da war ich dann so 17, 18. Also ich habe erst so mit 20, 21 tatsächlich dann mit Leistungssport Einzel angefangen. Also an der Stelle sehr spät, würde man, glaube ich, heutzutage sagen.
Aber du dann auch in der D-Klasse.
Genau, ganz klassisch D-Klasse. Erstmal nur Standard getanzt. Das ging dann halbwegs schnell bis in die B. Da war es dann immer so, dass ich kurz danach meine Tanzpartnerin getrennt hatte, nachdem wir unsere D-Lateinmeisterschaft getanzt hatten. Das war so, ja komm, tanz da mal mit. Dementsprechend sah das auch aus. Aber es hat gereicht für einen Aufstieg damals. Und dann hatte sie sich aber getrennt und dann war ich erstmal ein bisschen weg vom Parkett. Und dann halt, ich glaube nach ein oder zwei Jahren, ich bin mir gerade gar nicht sicher, mit meiner jetzigen Tanzpartnerin angefangen. Und da musste erstmal anderthalb bis zwei Jahre lang der ganze Murks, den ich da irgendwie in mich reintrainiert hatte, erstmal raustrainiert werden.
Ja, gut, das kann ich verstehen, dass das ein bisschen länger dauert, wenn man sich ein bisschen was Falsches antrainiert. Und dann bist du ja auch bekannt dafür, dass du viele Fotos machst, Fotografen. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Erzähl doch mal da was drüber.
Zur Fotografie im Allgemeinen, also irgendwie hat mich schon in der Schulzeit tatsächlich damals irgendwie Fotografie interessiert. Bin meinen ganzen Klassenkameraden mit meiner Kamera, die ich dann irgendwie mal so hatte, wirklich auf den Keks gegangen auch. Das ist dann irgendwie verloren gegangen und dann bin ich im Boston Club damals Jugendwart gewesen auch. Das war um 2010 rum müsste das gewesen sein. Und dann gab es damals im TNW das J-Team, das Jugendteam. Und darüber bin ich dann auch in diese ganze Verbandsfunktionärsebene so ein bisschen reingekommen und habe dann Ende 2012 die Eva-Maria Sangmeister, die damals Jugendpressesprecherin oder Jugendmedienwartin war, beerbt. Und dann bin ich da so in den ersten Mal in die Verbandsebene gekommen. Und nach kurzer Zeit war es so, oh, ey, du rennst den ganzen Leuten immer wegen Fotos hinterher für irgendwelche Berichte. Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt leider ein bisschen was geerbt und habe mir dann quasi davon so meine erste Kamera gekauft und dann gesagt, ja, dann stellst du dich halt selbst an den Rand, hast dich ja eh mal für Fotos interessiert und habe dann quasi mich selber, während ich geschrieben habe, damit den eigenen Bildern versorgt. Und dann kommt irgendwie eins zum anderen, ach Tom, du kannst ja so viele Fotos machen, du machst so tolle Fotos, willst du nicht dies, das, Ananas? Und das hat sich dann bis heute entsprechend so entwickelt.
Ist es denn, machst du das jetzt hauptberuflich?
Nein, also ich bin nebenberuflich Fotograf, also ich habe da auch Gewerbe angemeldet, aber das war dann auch erst recht spät im Jahr 2016. Da mache ich aber ganz andere Sachen, also das ist dann halt, mit der Tanzsportfotografie verdiene ich eigentlich kein Geld. Also das habe ich mal in der Zeit lang ein bisschen gemacht, aber das mache ich eigentlich so gar nicht mehr. Da fotografiere ich halt eher Unternehmen, Events und so Späße. Was war jetzt nochmal gerade die Frage? Verdammt, jetzt habe ich den Faden gerade verloren.
Ob du das hauptberuflich
Hauptberuflich,
machst.
Nee, hauptberuflich. hauptberuflich bin ich tatsächlich Steuermensch. Also ich bin Steuerfachangestellter und arbeite in einer kleinen Steuerkanzlei. Also das ist halt komplett nebenberuflich, das Ganze.
Also, und dann noch ehrenamtlich natürlich.
Und dann jetzt natürlich die ganze ehrenamtliche Sache, genau. Genau.
Also auch viel zu tun auf jeden Fall.
Mir wird nicht langweilig.
Hast du irgendwelche, also du bist ja jetzt in der B-Klasse. Ja. Hast du denn noch Ambitionen, in eine A-Klasse zu kommen oder in eine S-Klasse?
Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir schon. Wir sind als Tanzpaar, sehr, wir sind halt beide super busy. Das heißt, wir kommen teilweise gar nicht zum Trainieren, beziehungsweise ist es halt einfach ein bisschen tricky. Plus, dass in der Hauptgruppe 2 die Turniere jetzt nicht so gut besucht sind. Und wenn man sich dann überlegt, okay, in der Hauptgruppe mitzutanzen geht, aber ich bin jetzt auch 33, meine Tanzpartnerin ist jetzt auch 30, da tanzen halt 18-Jährige mit, da siehst du halt auch kein Land mehr. Klar, man kann irgendwie hier und da noch mittanzen für Punkte, aber wir sind dann eher so, okay, fahren wir jetzt 400 Kilometer für 5 Punkte. Also wir sind da, klingt nicht ganz sportlich, aber da sind wir ein bisschen effizient. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall ein Jahr aufsteigen. Wir überlegen auch, wie das denn ist mit dem Altersklassenwechsel. Der ist ja dann in 2 Jahren bei uns tatsächlich. Aber vorher der Aufstieg wäre halt noch ganz schön. Aber wir haben dieses Jahr zum Beispiel auch die LM nicht mitgetanzt, weil wir einfach nicht fit waren vorher und wir hatten uns teilweise 3,5 Wochen oder so nicht gesehen, weil es einfach nicht gepasst hat mit den Kalendern. Das war ganz schlimm.
Ja, was, klar, wenn ihr viel beide zu tun habt, ich denke mal, deine Partnerin ist ja auch hauptberuflich irgendwie anders.
Lehrerin.
Ah ja, das ist wahrscheinlich auch ein Job, der ein bisschen Zeit frisst, ja. Und wenn es dann nicht passt, dann will man eben auch nicht aufs Turnier gehen. Man hat ja eben gewisse Ansprüche an sich selber für ein Turnier.
Ja, genau.
Dass also man nicht einfach hingeht, um zu sagen, okay, ich bin jetzt da, dass die anderen einen Punkt bekommen. Sondern man sagt ja, okay, ich möchte irgendwie meine Leistung oder Leistung, die ich schon abgeliefert habe, dort auch abrufen können, wenn das aber nicht geht, durch kein Training.
Genau, also man weiß ja, was man eigentlich kann und wenn man halt so merkt, ey, wir sind gerade überhaupt nicht austrainiert, nicht fit oder man war halt vorher krank, dann ist es so, boah, nee, da ist man mit sich selber auch gar nicht so zufrieden, glaube ich und da sind wir dann, ich nenne das mal effektiv an der Stelle.
Ich würde ja sagen, sogar realistisch, ne? Es ist einfach, dass man sagt, es passt jetzt gerade nicht und deswegen machen wir es jetzt auch einfach nicht, ne? Auch wenn das sich nicht der sportliche Geist ist, aber man muss dann eben auch sagen, das ist ja im Endeffekt nur etwas, was man neben paar anderen Sachen, die man im Leben hat, auch noch zusätzlich macht.
Genau, also wir leben nicht davon.
Ganz genau. Ne? Das, wenn das jetzt ein Profi machen würde, da könnte man dann sagen, okay, ist das vielleicht die falsche Herangehensweise an den Sportsgeist. Ne?
Ja. Ja. Du bist jetzt ja nicht nur auch Sportler, sondern auch seit einiger Zeit, Lars hat es gerade im Intro gesagt quasi, der neue Pressesprecher am TNW. Hast du, wie war erstmal deine Ankunft, sag ich mal, im Präsidium?
Sehr schnell. Also, es war ja so, dass du ja vor kurzem zurückgetreten bist als Landespressesprecher und dieser Posten halt dann vakant war. Und dann klingelte kurz danach auch mein Telefon und dann war so die ganz allgemeine Anfrage, ob ich mir das vorstellen könne. Und da muss ich halt auch sagen, ich mache auch in meinem eigenen Verein in Oberhausen, mache ich halt auch den Pressesprecher. Und ja, wie gesagt, der Kalender ist schon ziemlich voll und habe dann da ein bisschen drüber gesprochen und hier und da mir das überlegt und dann gesagt, komm, mach's. Und die Ankunft war aber an sich super, weil ich kenne einen Großteil der Leute im Präsidium. Wie gesagt, ich bin ja nicht unbekannt im Tanzsport, auch auf der ganzen Funktionärsebene, jetzt auf sowohl Länder- als auch Bundesebene recht viel unterwegs gewesen, über diverse Stationen dahin gekommen. Und von daher, also die Ankunft war sehr, sehr entspannt. Man wird natürlich direkt überrollt, weil im laufenden Geschäftsbetrieb was zu übernehmen, das ist wie im Job. Es muss irgendwie funktionieren. Und dann erstmal ein paar Strukturen reinkommen, die man bis dahin noch gar nicht so kannte. Hat es nicht einfacher gemacht, es ging aber irgendwie. Ne? Erstes großes Thema war so, yo, du hast jetzt noch irgendwie 10 Tage Zeit für deine Tanzspiegelabgabe. Ich habe noch nie direkt was für einen Tanzspiegel abgegeben. Das lief damals, als ich in der Jugend war, immer über den Landespressesprecher. Das heißt, diese ganze Connection mit dem Tanzspiegel, mit der DTV-Geschäftsstelle, mit der DTV-Pressesprecherin, das war noch komplett neu, hat aber hoffentlich funktioniert. Das heißt, im nächsten Tanzspiegel oder übernächsten, ich tue mich dann mal mit dem Zählen, sollte auf jeden Fall was vom TNW drin sein, weil sonst habe ich Bockmist gebaut.
Also das ist, okay, jetzt hast du es gesagt, jetzt werden alle nachgucken, ja.
Ja, aber das wäre ja schön, wenn alle nachgucken, dann gucken sie ja wie ein Tanzspiegel.
Man sagt ja immer, die ersten 100 Tage, zumindest bei Politikern ist es so, was hast du vielleicht so für Ziele gesetzt, ganz allgemein würde ich mal sagen?
Ganz allgemein habe ich mir eigentlich 3 Sachen auf die Fahne geschrieben. Zum einen, aber das ist so ein Ding, was sich auch gefühlt gerade in dem ganzen Präsidium durchzieht, das Thema Transparenz. Mhm. Dass die Mitglieder, sei es der Verein, sei es die einzelnen Tanzsportler, wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind und was da eigentlich passiert. Und da einhergeht für mich dann, dass man gewisse Verordnungen oder Satzungen hat, wo man Sachen drin nachlesen kann, die auch nachhaltig sind. Sei es eine Presseordnung, ein Presseleitfaden zum Beispiel, wo einfach drin steht, so funktioniert das, deswegen ist das so und das kann jeder nachvollziehen. Und das Dritte ist eigentlich so für mich, dass ich die Erwartungen mal abfragen möchte. Ich möchte, weil ich glaube, es gibt eine Diskrepanz zwischen, was erwartet ein Verband von seinen Mitgliedern, sei es der einzelne Sportler oder der Verein, und andersrum genauso. Was erwarten die Sportler, was erwarten die Vereine vom Verband? Und ich glaube, dass das gar nicht so klar ist und sich so deckt. Und deswegen, da möchte ich mal so gucken, wer will eigentlich was von wem und wo können wir uns eigentlich treffen? Weil wenn das von vornherein nicht stimmt, egal auf welcher Ebene, sei es die sportliche, sei es die Öffentlichkeitsarbeit, wird der eine dem anderen immer sagen, hör mal, aber warum machst du denn nicht? Ja, habe ich gar nicht gedacht, dass ich das machen muss. Ne, dass man so mal diese Verantwortungsbereiche einfach mal ganz klar klärt, um dann effektive Teamarbeit von unten nach oben zu haben.
Ja, ihr hattet es jetzt beide schon gerade ein bisschen angesprochen. Ich bin ja in einer ganz außergewöhnlichen Situation hier, dass wir den aktuellen und den vorherigen Pressesprecher des TNWs hier haben und das ist erst ein Monat so ist und wir sitzen nebeneinander und können miteinander reden, alle zusammen. Das gibt es wahrscheinlich nicht bei jeder Amtsübergabe.
Das ist korrekt.
Nee, also das kann mal so laufen.
Ja, genau. Und deswegen ist das, denke ich, ganz cool, dass wir das einfach so jetzt...
Man muss ja dazu sagen, Tom und ich kennen uns auch schon seit 15. Also seitdem ich tanze, kennen wir uns gefühlt.
Ja, das ist jetzt
ich auch... Ich weiß noch, in der D-Klasse habe ich die ersten Fotos von dir gekauft damals.
Ja, das ist auch 2-3 Tage her schon.
Bisschen. Nein, aber kann ich dir zustimmen, Lars. Wir verstehen uns menschlich oder kennen uns ja einfach auch schon sehr, sehr lange. Von daher war auch kein Geheimnis für mich von Anfang an, dass Torben das dann hoffentlich übernehmen wird, weil wir natürlich im Präsidium oder damals dann noch, wo es dann darum ging, meine Nachfolge zu regeln, kam dann Dr. Klaus Menk, also unser Präsident, hat dann natürlich gefragt, ja, wen kannst du denn als deinen Nachfolger vorstellen? Gibt es da jemanden? Und dann war natürlich für mich klar, okay, gut, Torben ist der erste Ansprechpartner, der ist der erste, der mir einfällt. Und hat es ja auch zum Glück geklappt. Von daher ist es ja nicht ganz verkehrt, wie es jetzt gelaufen ist.
Nee, also ich, wie gesagt, habe mich gefreut, natürlich auf der, aber andersrum auch schade, dass ich dich da jetzt beerbe, so ist das nicht. Aber gut, sei es drum, am Ende des Tages jetzt, ne, wir haben schon eine kleine Übergabe gemacht, wir werden nochmal ein paar Details, werden wir nochmal ausführlich sprechen, das war jetzt einfach, du warst im Urlaub, ich musste die ersten großen Baustellen wegkriegen, das heißt also, wir werden da nochmal eine quasi richtig ordentliche Übergabe machen, dass wir einfach nochmal, dass ich auch noch so weiß, was Nick in der Vergangenheit, was er für Ideen hatte, was da bei ihm noch vielleicht für offene Projekte sind, dass man sich da einfach nochmal abstimmt, dass das halt einheitlich ist, ne? Weil wir natürlich nach außen hin, ein Ehrenamt wird immer mit einer eigenen Persönlichkeit ausgefüllt, mit eigenen Ideen, mit eigenen Kompetenzen, da hat Nick andere als ich, aber wir haben auch Gemeinsamkeiten, dass man da halt einfach auf einem Kurs bleibt oder halt guckt, dass der Kurs nicht eine 180-Grad-Wende jetzt macht innerhalb von einem Monat, sondern dass man halt sagt, ach so, das hattest du dir vorgestellt, okay, ich finde das auch, aber vielleicht kann man das so machen, ne? Also das kriegen wir aber, denke ich, ganz gut hin. Lief auch jetzt am Anfang schon direkt ganz gut. Wie gesagt, ich hab ihn da irgendwann mal im Urlaub überfallen. Da war er gerade irgendwo unterwegs. Das war ganz witzig. Ja, klären wir dann, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin. Ach so, ich störe dich. Okay.
Ja, dann, ich meine, jetzt habe ich ja zwei Experten hier. Vielleicht könnt ihr das weiter erklären, was denn ein Pressesprecher überhaupt macht. Weil wenn man einen Pressesprecher jetzt mal ganz blauäugig denkt, dann denkt man immer, okay, das ist derjenige, der vor die Kameras tritt und die Interviews gibt. Und ne, wie früher Frau Merkel, Steffen Seibert, ne, dass der immer auf dem Podium sitzt und dann die Regierungserklärung davor liest, so ungefähr. Aber was macht denn ein Pressesprecher bei uns im kleinen TNW?
Tatsächlich viel, viel mehr, als du jetzt gesagt hast. Und auch, ich denke mal, viel, viel mehr, als man denkt. Das ist halt nicht nur Berichte schreiben und, ja, ich sag mal, Interviews führen, sondern ich denke mal, die ganze Hintergrundarbeit ist also viel, viel mehr. Sei es drum, fängt es halt an, wie ich gerade gesagt habe, die ganzen Berichte schreiben, wie Torben zum Beispiel aber auch schon in der Vergangenheit gemacht hat. Fotos machen ist ja auch ein Hauptbestandteil und dann einfach auch vor Ort sein. Also im TNW, wir sind nun mal der größte Landesverband in ganz Deutschland, da ist halt jedes Wochenende was los. Ne? Der Wettkampfkalender gibt halt her, dass jedes Wochenende gefühlt überall Turniere sind und da muss man natürlich auch erstmal vor Ort sein, muss dann, wie Torben es zwischendurch auch gesagt hat, überhaupt erstmal eine Übersicht haben über alle Termine, über alle Turniere. Und dann, das geht halt nicht alleine, dafür braucht man ein gutes Team, den es ja zum Glück auch im TNW gibt. Aber ja, da muss man halt vor Ort sein, muss halt die ganzen Eindrücke festhalten, mit Leuten sprechen. Und das hört da, fängt da an und hört in der ganzen Nachbereitung auf. Torben hat es auch schon erwähnt, der Tanzspiegel muss bedient werden, die Homepage muss bedient werden, Social Media muss bedient werden. Es gibt halt so viele Baustellen, auch so viele Dinge gleichzeitig, die simultan nebeneinander ablaufen. Da gibt es schon einiges zu tun. So langweilig wird dir, glaube ich, nie als Pressesprecher. Das nee. Ist, glaube ich, so.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch tatsächlich, also es heißt Pressesprecher. In Vereinen heißt es ganz oft Pressewart oder Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist es auch ein bisschen mehr, glaube ich, eher. Also der Pressesprecher im ganz klassischen Sinne, wie du eben gesagt hast, der halt für den Verband spricht, das haben wir so, glaube ich, gar nicht. Weil da ist es halt schon so, wenn es um Sport geht, dann wird die Landessportwartin gefragt oder der Bundessportwart. Wenn es um die Führung im Allgemeinen geht, dann wird halt der Präsident gefragt. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, den Verband allgemein so nach außen zu vertreten, in diesen Interviewsituationen, sondern wirklich, wie stelle ich den Verband nach außen hin, genau. Sowohl zu den Vereinen hin da, als aber auch zu den, ich sag mal, Dritten, die gar nicht direkt mit unserem Sport zu tun haben, sondern halt auch, wie rede ich mit der Presse im Allgemeinen, also der klassischen Presse? Wie komme ich vielleicht aber auch an Dinge dran wie den WDR, also irgendwas Lokales, sei es Radio, sei es Fernsehen? Und da ist viel, viel mehr Verantwortung, finde ich. Und es ist vor allem sehr viel Verantwortung da, den Vereinen das Handwerkszeug an die Hand zu geben, dass sie selber regional ihre Pressearbeit machen können. Also das ist zumindest meine Vorstellung davon, weil ich als der das ganz große Ganze im Auge haben muss, ich weiß ja gar nicht, was sind die Bedürfnisse des kleinen Düsseldorfer Vereins, von dem aus Aachen. Die wissen auch viel besser, wer ihre Ansprechpartner sind. Die haben vielleicht einen Verein, der arbeitet bei Lokalpresse. Ja, mega. Ich gebe euch einen Leitfaden, wie man eine coole Pressemitteilung schreibt. Ihr kriegt das Handwerkszeug und ihr könnt auf eurer Ebene arbeiten. Ich muss mich eigentlich nach meinem Dafürhalten um eher so die größeren Dinge kümmern. Ne, das heißt nicht, dass das andere nicht wichtig ist. Aber dann reibe ich mich nachher mit Kleinigkeiten auf, die vielleicht gar nicht in meine Verantwortung. Damit ist wieder dieses Thema, was ich eben hatte. Ich glaube, dass wir das erstmal abklären müssen, wer wie mit wem und warum. Ne, diese Erwartung, die man dann gegenseitig hat.
Absolut. Ich würde noch hinzufügen, man ist wie so ein Multiplikator. Man ist halt für alles und nichts zuständig irgendwie. Also man muss überall mit drin sein, wie du gesagt hast. Man muss halt wissen, was passiert im Sportbereich, was passiert vor allem vielleicht auch im Breitensport, was passiert zum Beispiel auch beim Finanzen, ob da alles in Ordnung ist. Was ist generell im Verband los? Also man muss halt irgendwo so eine Fuß in der Tür haben. Man muss immer wissen, okay, was geht gerade ab im Verband, um halt immer zu wissen, okay, was steht als nächstes an? Wo sind unsere Sportler, vielleicht unsere Tänzer und Tänzerinnen gerade unterwegs? Kann man gar nicht aufhören aufzuzählen alles, ne? Das ist schon nicht wenig.
Ja, du hattest ja, diese Folge kommt ja am 17. Oktober raus. Ich hoffe, bis dahin haben alle auch die Folge von Cornel Müller gehört, der am 3. Oktober erschienen ist. Und wir haben ja übermorgen eine Sache am 19. Oktober, die du ein bisschen angestoßen hast. Erzähl doch mal was darüber.
Genau, also ich hatte jetzt mal eingeladen für den 19.10. Zu einer Online-Teams-Konferenz und zwar zu einer offenen Redaktionssitzung. Das heißt, ich bin hingegangen, habe mir das letzte Verbandstagsheft genommen und habe alle großen Vereine, die halt, ne, jedes Jahr werden die größten Vereine des TNWs da gelistet, habe mir die Homepages rausgesucht und die jeweiligen Pressesprecher, Medienvertreter, alle aktiv eingeladen und habe dann gleichzeitig nochmal über unsere Social-Media-Kanäle und die Homepage auch nochmal allgemein jeden eingeladen, also soll jeder angesprochen sein. Und meine Idee ist eben genau zu sagen, okay, ich möchte auf der einen Seite erstmal hören, was haben die Vereine für Probleme, was haben die Vereine für Erwartungen. Danach möchte ich aber auch den Leuten halt zeigen, was sind meine Ideen und was sind meine Erwartungen und das erstmal abklappern und würde gerne halt von daraus eigentlich über die Vereine von unten, dass dieses Team TNW, also du bist genau, also auch mit wir im TNW groß geworden, Lars, dieser Spruch, der begleitet uns ja, so eine Art ja, Team von unten aufbauen, was aber gar nicht so festgeschrieben sein muss. Also es geht mir nicht darum, dass jeder mir jetzt ein Otto gibt und sagt, ich bin jetzt irgendwo dabei, aber wenn ich weiß, ey, da ist ein Turnier, lieber Pressesprecher von vor Ort, bevor ich da jetzt zwei Leute hinschicke, du bist doch eh da. Hast du nicht Lust, das für mich fertig zu machen? Und ich unterstütze dich dann dabei. Ne, und dann halt das kommende Jahr zu planen, welche Veranstaltungen haben wir im TNW, wer muss wo sein oder wer kann wo sein, um einfach die Ressourcen von allen, weil, das müssen wir ja ganz klar sagen, alle, die wir hier sitzen, die diesen Podcast machen, das ist ehrenamtlich. Alle, die wir unsere Funktionen ausfüllen, das ist alles ehrenamtlich. Und es ist ja ganz oft so, dass die Leute, die schon sich ehrenamtlich engagieren, die sind ja schon bis oben hin voll und machen dann noch mehr. Und diese ganze Last, ich nenne das jetzt mal, das klingt ein bisschen negativ, aber genau dieses ganze Arbeitspensum, das würde ich halt gerne einfach auf viele Schultern verteilen. Dann hat halt einer mal an einem Wochenende was zu tun, aber nicht jedes Wochenende. Und so kann sich dann jeder wieder mal auf seine Kernkompetenzen zurückberufen. Wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste jedes Jahr, also oder das komplette nächste Jahr, auf jede Landesmeisterschaft selber fahren müssen, müsste ich ganz klar sagen, das kann ich gar nicht leisten. Ne? Ich habe einen Hauptberuf, ich bin nebenberuflich irgendwo tätig, ich habe mein eigenes Tanzen, vielleicht werte ich auch nochmal zwischendurch ein bisschen, das kann ja auch nochmal passieren, oder mache noch eine Turnierleitung. Also unsere ganzen Kalender sind ja schon voll im Ehrenamt. Und da ist halt einfach meine Hoffnung, dass ich mit den Vereinen gemeinsam ein schönes Konzept entwickeln kann, wie wir unseren Tanzsport regional und überregional einfach wieder präsenter machen können. Und dann halt auch an den Kanälen, wo es wichtig und entscheidend ist.
Du hast gerade gesagt, dass der Podcast hier ehrenamtlich gemacht wird. Ich hab mich schon gewundert, wo mein Check die ganze Zeit bleibt. So. Ja. Muss ich mal Klaus fragen. Was hat denn so? Das war ja irgendwie anders abgesprochen. Nein, Ehrenamt ist eine extrem, extrem große Sache. Alle, die ein Ehrenamt ausfüllen, wissen, dass es extrem viel Arbeit ist und extrem viel Zeit in Anspruch nimmt.
Klaus hat es ja auch in der Folge erwähnt über die Dancecom. Also die Dancecom könnte ja auch ohne ehrenamtliche Helfer gar nicht stattfinden. Und das muss man sich halt auch immer wieder mal vor Augen führen. Wir stemmen Projekte im Kleinen und im Großen, wo da draußen in der normalen Welt, sage ich mal, richtig viel Geld fließt, ja, weil es halt eigentlich so große Unternehmungen sind. Aber wir setzen uns hier hin und machen Dinge, weil wir sie lieben, weil wir daran glauben und weil wir halt merken, ey, wenn wir sowas machen, ermöglichen wir anderen Leuten Dinge, die sie sonst gar nicht machen könnten. Und da geht es dann gar nicht darum, also klar, ich fühle mich dann auch besser, aber es geht mir dann und ganz, ganz vielen gar nicht darum, sich zu profilieren, sondern viele wollen einfach das große Ganze, sei es jetzt das Tanzen oder halt, keine Ahnung, ich mache ganz oft, wenn der DTV mal anfragt, der Jugendkader muss trainieren. Die sind irgendwo unterwegs, aber das sind Minderjährige. Das Ding kann nur stattfinden, wenn die einen Betreuer dabei haben. So, weil das sind halt Minderjährige und das sind Männer, also Jungs und Mädchen. Das heißt, da muss eine weibliche und eine männliche Betreuung da sein. Und wenn da keiner ist, kann diese Maßnahme nicht stattfinden und diese Kinder können nicht tanzen. Und dann denke ich mir ganz oft, klar, wenn ich die Zeit habe, dann mache ich das auch total gerne. Und das sind so Sachen, das vergessen, glaube ich, ganz viele Leute immer mal wieder, dass wir treten zwar nach außen hin auf, heutzutage wie Dienstleister, aber wir kriegen da kein Geld für. Wir kriegen da, wenn es gut läuft, ein Dankeschön für.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch der Hintergrund von gemeinnützigen Vereinen einfach, ne? Das ist so, dass es ja nicht Wirtschaftsbetriebe sind, sondern eben für Allgemeinwohl, ne? Dass jeder teilhaben kann, ne? An Inklusionsprogrammen teilnehmen kann. Und wenn es das ja nicht geben würde, das Ehrenamt, sondern alles hauptamtlich wäre, dann würde die ganze Verbandsstruktur und Vereinsstruktur ja einfach brach liegen und dann wären die ganzen Sportangebote, Nachmittagsangebote von Sportvereinen oder von anderen Vereinen sofort kaputt. Ja, weil keine Chance. Sehen wir ja, jeder ist in einem Verein ja drin. Da kann man einfach mal über nachdenken, ob es möglich wäre, hauptamtlich Leute anzustellen. Und wenn ihr nicht wisst, ob das gehen würde, ich kann euch sagen, nein, das geht nicht. Das wäre sofort.
Ja, das ohne Folge. Also ich glaube, das ist utopisch tatsächlich. Ja. Also dann hätten wir ein Vereinssterben, das wollen wir nicht haben. Und dann würde so viel wegbrechen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, auch rein gesellschaftlich ganz wichtig genau. Ist. Ja. Von daher, an der Stelle kann man eigentlich immer mal zwischendurch auch den Ehrenamtlern Danke sagen,
ja, dass sie das alle machen. Ja. Dankeschön.
Danke, Lars.
Danke, Nick. Ich nehme das mal jetzt so stellvertretend für alle Ehrenamtler im TNW an, im ganzen DTV. Danke, Torben, dafür. wir haben noch eine Frage, die bezieht sich auf Rückschläge. Mhm. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen mal nicht unbedingt aus sportlicher Sicht, sondern vielleicht mal auch aus anderer Sicht, so also Verband, du warst ja schon im Jugendvorstand drin und wenn man jetzt da ein paar negativere Rückmeldungen auch bekommt, was ja ist halt einfach so, ne, man kann halt nicht alle glücklich machen, aber was denkst du oder was kann Leute daraus lernen, wenn sowas zum Beispiel mal kommt, dass dieses, dass man sich eigentlich vor dem Ehrenamt im TNW auch nicht drücken muss?
Also ich glaube, das Erste und ganz Wichtige ist, also klar, wir bringen eine Persönlichkeit mit in das Ehrenamt, wir dürfen aber das nicht verquicken in dem Sinne, wenn jemand jetzt Kritik an meiner Entscheidung, ich habe irgendwas gemacht, ich habe irgendwas entschieden und jemand übt daran Kritik, dann ist das nicht Kritik an meiner Person, sondern dann ist das Kritik in meinem Amt oder in dem, was ich getan habe. Und das ist das große Problem, weil wir eben diese Verquickung haben zwischen der Persönlichkeit, die ich mit reinbringe, ins Ehrenamt, weil ich kriege ja kein Geld dafür. Ich hole mir die Kritik ja umsonst quasi. Das ist nicht wie im Job, wo ich sage, ja komm, dann erzähl, aber ich kriege trotzdem mein Gehalt. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das halt trennen kann, aber dass man halt auch einen gewissen Rückhalt hat. Also, dass man halt sagt, okay, ich habe irgendwo ein Team oder ich habe mich mit Leuten abgesprochen. Eine One-Man-Show, finde ich zum Beispiel, ist sehr, sehr schwierig auch. Und wenn man sich dann aber halt überlegt, okay, was ist da jetzt schiefgelaufen? Jetzt habe ich da irgendwie einen Rückschlag erlitten. Warum ist das so? Oder überlegen, was stört den oder die andere eigentlich gerade? Warum ist die Person mir jetzt gegenüber so? Und dann muss man sich, glaube ich, mal auch in die Lage der anderen Person gegebenenfalls versetzen. Aber es gibt natürlich auch die Situation, wo man dann die geballte Faust in der Tasche hat und sagt so, okay, schluck's jetzt erstmal runter, schlaf eine Nacht drüber, und versuch das morgen nochmal vielleicht rational, ohne die Emotion dahinter zu sehen. Also das ist halt auch so ein Ding. Sehr viele sind sehr, sehr schnell emotional. Und da müssen wir halt diese Professionalität an den Tag bringen, glaube ich. Zumindestens, wenn wir dahin kommen wollen, wo wir hinkommen möchten, damit es gemeinsam gut läuft.
Ja, das ist auf jeden Fall auch, ich denke, das ist auch kann man gut übertragen auf den Sport. Ne, erstmal eine Nacht drüber schlafen, Emotionalität herausbringen, und dann selbstreflektierend nochmal darüber nachdenken, wie es wirklich war. Hätte ich auch mal machen sollen früher. So. Das war leider sofort Emotionalität da drin. Ja, genau, den Hauptberuf haben wir ja schon, hast du ja schon erläutert. Also wenn jemand Steuerberater braucht.
Ja, Achtung, kein Steuerberater. Die Zunft der Steuerberater ist da ein bisschen eigen. Ich bin nur ein süßer kleiner Steuerfachangestellter. Also das ist der klassische Ausbildungsgang gewesen. Nachdem ich mein Jurastudium dann doch damals nicht beendet habe, habe ich dann nochmal eine Ausbildung nachgeschoben. Also ich arbeite in einer kleinen Steuerkanzlei, die kann betreuen. Aber das ist jetzt Werbung, das lassen wir.
Ist das ein geschützter Beruf, ja,
Steuerberater? Genau, also Steuerberater. Es gibt halt nur wenige Berufsgruppen in Deutschland, die jeden steuerlich beraten dürfen. Da zählen halt Steuerberater zu, Fachanwälte für Steuerrecht, Wirtschaftsprüfer. Und die lassen sich das halt, also ein Steuerberater macht wie ein Anwalt auch zwei Staatsexamen. Also die Prüfung hat es auch wirklich in sich. Da sagen auch viele Volljuristen, nee, das will ich nicht. Das ist echt, also die ist wirklich happig. Von daher, ich bin quasi der Zuarbeiter. Ne? Also klassischer Sachbearbeiter am Ende des Tages. Betreue halt sehr viele Leute im Einkommenssteuerrecht. Genau.
Hast du denn deine Steuererklärung schon gemacht?
Ich habe meine Steuererklärung, du weißt doch, die Schuhe haben immer die schlechtesten Schuhe. Ich habe meine Steuererklärung 2021 einen Tag vor Abgabe dieses Jahr gemacht. Aber das ist halt so, okay, du sitzt dann halt eine halbe Stunde länger auf der Arbeit, kannst du über die Arbeit halt dann machen, also über meinen Chef dann halt. Du machst das Ding dann halt fertig und sagst so, Chef, wärst du so nett? Ich müsste die bis morgen. Ja, ist okay. Aber dafür waren die anderen ja vorher dran.
Ich habe auch letztes Jahr für 21 meine Steuererklärung 1,5 Stunden vor Abgabefrist eingereicht.
Es reicht.
Habe ich aber auch gesehen. Das sage ich auch immer, meine Mutter immer nur, aber dann mach das doch früher, warum machst du denn das so lange, warum lässt du das so lange da rumliegen? Ich so, aber warum gibt es denn die Frist?
Damit ich sie nutzen
kann. Dann kann ich sie doch nutzen. Vollkommen also richtig. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Nein. Bitte nicht als Beispiel nehmen. Das möchte ich hier erwähnen.
Also ich sag mal so, man sollte sich das nicht als Beispiel nehmen, wenn man nicht steuerlich vertreten wird. Ja, das genau. Haben wir nämlich bei uns. Ne? Dann kommen, wenn alle spät kommen,
ja.
Dann kriegst du ein Problem, weil dann schaffst du noch den ersten der Späten, aber der letzte der Späte, der guckt dann halt echt in die Röhre.
Nee, ich mach selber.
Ja, auch gut.
Also so in meinen Möglichkeiten.
Am besten wissen.
Ganz
wissen.
Genau.
Ja, das ist ja vollkommen legitim.
Das ist so Pi mal Daumen. Oh ja, das könnte das sein. Naja, komm,
was im Zweifel mal fragen kannst mich als Mensch sonst. Okay.
Gut, das war jetzt ein Fehler, aber dankeschön, das schreibe ich mir auf.
Allgemeingültige Aussagen kann ich dir ergeben.
Gut, dann sind wir auch schon bei unserem weltbekannten und sagenumwobenen PAMF. Und die erste Frage können wir nicht direkt beantworten, weil du hast Wasser. Jetzt müssen wir uns überlegen, wir können ja ein Spiel daraus machen.
Nick, ich kenne die Antwort schon, deshalb ist es jetzt
okay, an der ich Stelle nicht, unfair. Ich nicht.
Aber was würdest du denn raten?
Also ich würde sagen, also die erste Frage, falls jemand noch nicht diesen Podcast gehört hat und nicht weiß, was die erste Frage vom PAMF ist, shame on you. Sofort die anderen Folgen bitte nochmal anhören. Erste Frage ist, trinkt unser Gast Kaffee oder Tee? Ich würde sagen beides, aber auch wie bei den letzten beiden mit einem ganz heavy, mit einer ganz heavy Ausrichtung Richtung Kaffee.
Das ist vollkommen richtig.
Ist es
Kaffee durch und durch?
Kaffee durch und durch, gar kein Tee.
Doch, wenn ich krank bin.
Okay, dann also sagen wir mal rein Kaffee und also machen wir 9:1, ja. 9,5 zu 0,5.
Das passt ungefähr.
Die Gewichtung.
Nee, also ich vernichte am Tag schon so, die Kanne Kaffee wird am Tag schon vernichtet.
Okay, gut.
Hast du eigene Haustiere?
Nee, habe ich nicht. Also mit so viel unterwegs sein auch, also genau wie die ganzen aktiven Tänzer. Plus, wenn man halt alleine lebt, dann irgendwie ein Haustier. Ich habe eine leichte Katzenhaarallergie, das heißt, so ein Tier ist halt raus bei mir. Das heißt, ich bin Team Hund. Und dann, wenn du in Düsseldorf lebst und hast aber keine Riesenbutze, keinen Garten, dann ist das einfach nichts für ein Tier. Und wenn du halt auch wegen der Fotografie und Ehrenamt und überhaupt unterwegs bist, irgendwann vielleicht gerne mal Hund, aber das hat noch Zeit.
Also wenn der Kalender es dann hergibt.
Genau, also dann vielleicht, wenn ich Pensionär bin.
Okay, ja, das ist ja jetzt nicht übermorgen. Nee. Hattest du ein Lieblingsschulfach in der Schule? Oder welches war das?
Also es waren ganz klar Geschichte und Philosophie bei mir.
Geschichte und Philosophie. Was fasziniert dich an Geschichte?
Geschichte hat mich immer, also ich hatte tatsächlich immer sehr, sehr viel Glück mit meinen Lehrern damals in der Schulzeit und die haben eine gewisse Begeisterung in mir auch einfach schon dafür geweckt und ich habe auch schon als kleines Kind irgendwie diese Was-ist-was-Bücher, Ägypten und Griechenland, das fand ich immer alles sehr spannend und sich einfach mit der Vergangenheit auseinandersetzen, weil du dadurch ganz oft verstehst, warum Dinge heute sind, wie sie sind. Das geht jetzt nicht, dieser Klassiker in der Schule, alles Erinnerungskultur, ja, das auch und das ist auch sehr wichtig, vor allem heutzutage mehr als denn je, aber diese ganz allgemeine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und dann hat auch Philosophie da entsprechend mit reingespielt. Wir hatten damals das große Glück, einen Kurs zu haben in der Oberstufe, in dem keiner das Fach im Abi hatte oder eine Klausur schreiben musste. Das heißt, wir waren so 10 Leute, nachmittags, junger Lehrer, Laberkurs. Mhm. Aber das war so, so cool, diese ganzen Gedankenexperimente, die man in der Philosophie dann macht. Das, da haben wir uns heftigst gestritten, sind sogar teilweise länger in der Schule geblieben, weil wir es ausdiskutieren wollten.
Ist denn irgendwo, gibt es denn in der Geschichte einen Zeitraum, also Antike, Mittelalter oder irgendwas, was dich besonders gereizt hat, oder ist es generell Geschichte?
Ich würde sagen generell, also wie gesagt, geprägt vor allem aber, also die griechisch-römische Geschichte auf jeden Fall. Ich war auch sehr gut in Latein immer, das muss man dazu sagen, ist auch immer noch ein bisschen mitgespielt.
Und hast du dich mit Standard angefangen?
Du brauchst so einen Schenkelklopfer. Du brauchst so einen Schenkelklopfer.
Nee, das Zirpen fast in die Mie. Also du warst gut in der Sprache Latein, ja?
Das ist richtig.
Okay, danke. Oh, der war echt scheiße.
Oh, der kam aber auch, schnell. Also der war.
Aber den habe ich locked and loaded in der Hosentasche. Der kommt.
Was von, ey, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Jetzt so schnell habe ich gar nicht gedacht.
Ich hab, bei mir hat es auch kurz gedacht. Ich so, was? Ach, da.
Schön. So, du warst gut in der Sprache Latein. Ja?
Vollkommen richtig, okay. Genau.
Und deswegen war römisch.
Römische okay. Und griechische Geschichte halt immer sehr, sehr interessant. Und sonst halt wirklich auch viel Neuzeit dann.
Achso, so ab industrielle Revolution,
genau. Und sowas, ja. Das Ende 19. Jahrhundert, ja. Anfang 20.
Ja. Gibt es denn bei dir sowas wie einen tanzfreien Tag, beziehungsweise wie lebst du einen tanzfreien Tag aus?
Die gibt es tatsächlich, die sind aber dann meistens geprägt, dass ich dann 8 Stunden vorm Computer sitze, nicht auf der Arbeit, sondern 8 Stunden nochmal zu Hause an Fotos sitze oder so von irgendwelchen Jobs. Aber wenn ich mal so einen richtig, richtig freien Tag habe, wo ich keine Termine habe, dann ist es dieses etwas leichtere Spätaufstehen, einfach einen Kaffee trinken. Ganz oft koche ich mir was richtig Geiles, also dann stehe ich auch gerne mal 3 Stunden in der Küche und zauber mir da irgendwas für mich.
Oder hast du ein Lieblingsgericht?
Oh, nee, tatsächlich ein ganz klassisches Lieblingsgericht habe ich nicht. Ich bin sehr, sehr stark asiatisch, also von der Küche her geprägt. Das liegt auch ein bisschen an Düsseldorf, so mit Little Tokyo ist man da sehr, sehr versaut tatsächlich. Und abends ist dann ganz oft wirklich dann ein Buch lesen oder halt einen Film gucken. Also so wirklich also ganz
entspannen.
Wirklich ganz entspannen dann einfach mal, ja.
Ist dieses japanische Restaurant in Düsseldorf, da bin ich nur ein paar Mal vorbeigefahren, ist das, wo einfach mittags schon eine kilometerlange Schlange vorsteht?
Du redest von Takumi und das ist der beste Ramenladen, in dem du je warst. Und ja, das ist das genau an der Oststraße. Aber wir haben ja in Düsseldorf Oststraße, Immermannstraße. Wenn du auf Google Maps oder Apple Karten guckst, dieser Stadtteil, wo das ist, heißt offiziell Little Tokyo.
Weil da sind so viele Japaner.
Es ist die größte japanische Gemeinde in ganz Europa, die auf einem Fleck lebt. Und da, wir haben auch diesen Japan-Tag hier immer einmal in Düsseldorf, wo einfach genauso viele Gäste nach Düsseldorf kommen, wie in Düsseldorf leben.
Also Karneval in Köln so ungefähr.
Ja, so ungefähr.
Japan-Tag in
Düsseldorf. Ja, das ist wirklich krass. Muss man mal erlebt haben. Ich gehe da nicht mehr so gern hin, weil es ist mir einfach zu voll. Aber die japanische Kultur und auch allgemein die asiatische ist sehr stark in Düsseldorf vertreten. Und du bekommst halt diese ganzen coolen, leckeren Zutaten. Die kriegst du halt da, weil die das alles importieren. Und da kann man schon witzig zaubern. Das ist dann halt nicht immer das Schnitzel, was man sich dann zu Hause macht oder den Sauerbraten.
Mal eben den Sauerbraten.
Für eine Person.
Oh, Sonntagmittag, was mache ich denn? Oh, ich mache mir einen Sauerbraten. Ja, das ist schwierig. Wie sieht denn ein Tanztag oder ein Turniertag bei dir aus?
Turniertage bei uns sehen meistens so aus, dass ich fahre alles mit der Bahn ab, immer mit Öffis, das heißt, ich sitze dann schon fertig angemalt in der Bahn, das ist mal sehr, sehr lustig, weil ich dann meistens nach Oberhausen fahre und dann meine Tanzpartnerin mich dann quasi einkassiert und dann fahren wir gemeinsam zur Turnierstätte. Sie hat sich selber aber schon dann komplett fertig gemacht, also wir sind dann fertig meistens vor Ort. Wir machen uns nur ganz kurz warm, meistens gehen wir vielleicht einmal kurz gemeinsam aufs Parkett am Anfang, einmal so fühlen, wie ist denn heute so der Grip und wie fühlen wir uns. Groß eintanzen ist nicht und dann tanzen wir unser Turnier, fahren nach Hause, auf dem Rückweg gibt es vielleicht nochmal irgendwo eine Kleinigkeit zu essen. Manchmal koche ich was für einen Turniertag, da habe ich irgendwelche Raps oder so mit dabei, das ist dann mein Part morgens. Aber sonst tatsächlich sehr entspannt eigentlich und auf dem Turnier bin meistens ich der die ganze Zeit umherstromert, entweder weil ich alle kenne oder weil ich mir dreimal meine Rundenauslosung angucken musste, weil ich die ganze Zeit vergesse oder immer auf Nummer sicher gehen will, habe ich die Rückennummer, kannst du mal gucken? Und meine Tanzpartnerin sagt so, ja, ist richtig, hast du, ich geh jetzt gleich aufs Parkett. Ja, ist okay.
Ja, da hilft auch immer dann ein Foto davon machen.
Boah, das ist total smart.
Oder aufschreiben halt. Ne? Und also hast du an deiner Hose, hast du Taschen?
Ja.
Wenn dann aufschreiben, in die Hosentasche stecken.
Boah, Lars, das war gerade.
Ja, aber könnte meinen, dass ich schon irgendwie mal zwei Turniere getanzt habe.
Aber da bin ich noch nie drauf gekommen, auf die Idee.
Ja, das, ja, Rundenauslosung ist immer ein Thema. Es sind 5 Zahlen, ja, aber man muss sie halt in der richtigen Reihenfolge wieder zusammenkriegen. Ne?
Und wenn dann mehrere Gruppen sind, dann ist es ganz vorbei. Ja.
Crazyste Rundenauslosung, die ich jemals hatte, war GOC 96er Rising Star. Samba Heat, also 8 Heats, ne? Es sind halt 96 Paare noch, 12 Paare auf der Fläche. Samba Heat 7 und Cha-Cha Heat 1. Und ich denke mir so, was ist mit euch los? Wie? Als wenn das nicht Heat 2 oder Heat 3, nein, es muss Heat 1 sein. Und in der GOC, wer schon mal in Stuttgart in der Liederhalle war, weiß ja, dass es nur einen Eingang gibt und einen Ausgang gibt. Und in dem Eingang stehen leider schon, wenn Heat 8 Samba tanzt, steht schon Heat 1 und Heat 2 Cha-Cha da. Das heißt, wir mussten von der Fläche runter und hinten einmal rum.
Hinter den Tribünen einmal rum.
Hinter den Tribünen und dann einmal kurz an allen den ganzen, sagen wir mal, wie heißt das männliche Hormon? Testosteron. Vor Testosteron protzenden Bodybuildern einmal, Entschuldigung, ich habe Heat One Cha-Cha, können wir da einmal durch?
Ich habe tatsächlich einmal bei Hessen Tanz, damals, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da gibt es ja auch eine feste Gruppeneinteilung. Und es war, ich glaube, das erste, ja, ich weiß nicht, ob es einer meiner ersten C-Turniere war, aber noch kein Paar so getanzt. Ich komme da hin mit meiner Partnerin, erste Runde, ersten beiden Tänze super. Haben uns hingesetzt, dachten so, ach gut, gleich kommt immer ein Paar, so, ne, können wir noch ein bisschen uns entspannen.
Ach so.
Nix da.
Ja.
Auf einmal, wir waren erste Gruppe Jive. Wir sitzen im Pub, wir sitzen noch auf der Tribüne, kann ich mich erinnern. Und dann hieß es, ja, erste Gruppe Jive, wir beide gucken uns an. Und ich glaube, so schnell war ich noch nie auf der Fläche. Innerhalb von 5 Sekunden war ich, glaube ich, habe natürlich nur eine Minute getanzt oder so, aber immer ein paar Kreuze bekommen. Es war sehr lustig.
Wenn die Tanzreihenfolge auf einmal geändert wird.
Ja, genau, wenn man das natürlich nicht vorher weiß. Das und ist dann.
Hessen Tanz jedes Jahr.
Ja.
Erste, also wenn Latein kommt, dann Hauptgruppe D und Hauptgruppe C auf die Fläche. Ja. Ne? Erster Tanz und ja. Es geht natürlich. Nee, was geht? Doch, es geht Samba los, ne?
Ja.
So, und die Hauptgruppe D steht dann da immer und ich denke mir, das ist doch jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr fängt es doch damit an, ne?
Ja.
Ja.
Es wird, glaube ich, dieses Jahr auch wieder so, dass die D-Klasse da
steht. Und die D-Klasse steht dann vorbereitet am Schwitzen vorm Eintanzen und dann stehen sie im Cha-Cha-Position und Samba. Achso, ne? Und alle Wertungsrichter gucken schon die ganze Zeit zu anderen Flächen, die sind noch gar nicht da, weil wir haben ja noch 10 Heats Pause. Ja. Oh ja, das ist.
Herrlich. Ja. Aber das sind auch so Dinge, die man auch gerne mal als Turnierleiter oder Wertungsrichter erlebt. Also
ja, auf jeden Fall. Ja, also das mit der Rundeneinteilung kannst du dir gerne.
Das werde ich mal mitnehmen.
Vor allen Dingen du als Pressewart, warum bist du noch nicht auf die Idee gekommen, dir das abzufotografieren?
Es gibt so Dinge im Leben, auf die kommt man nicht. Ich habe vor 3 Jahren oder so hatte ich die Erkenntnis, es gibt ja, wenn du in den Supermarkt gehst, diese Fertigsalate mit den Soßen. Und ich bin nie auf die Idee gekommen, ich habe immer so dann Deckel auf, alles drüber geschüttet, die Soße und dann irgendwie versucht das zu vermengen und irgendwann sagt jemand, Otto, mach doch einfach einen Deckel drauf und schüttel. Und das war für mich so die Erkenntnis des Jahres, dass man hier einfach schütteln kann. Es gibt so Momente im Leben.
Ja. Naja. Nee, es ist, ja. Nee, hast du recht, aber das wusste ich schon. Das wusste
ich. Hat mir keiner beigebracht. Ich muss mich bei meinem Papa mal beschweren, hätte er mir mal beibringen können. Nicht, wie man sich rasiert, sondern dass man Salat schüttelt.
Dass man den Salat auch schütteln kann mit dem Deckel drauf. Hast du einen Lieblingstanz? Standardlatein, Limbo, Salsa, Bachata.
Boah, nee, also Bachata bin ich auf jeden Fall raus. Also tatsächlich, wenn ich so meine beiden, also im Standard wäre es der Quickstep und im Latein ist es die Rumba.
Warum? Warum Rumba, warum Quickstep?
Rumba, ich habe Zeit zum Nachdenken.
Nein, das geht überhaupt nicht. Rumba ist so schnell, muss so viele Sachen machen.
Nee, Quatsch. Also Rumba einfach, ich mag das Gefühl, ich mag die Musik und die Idee dahinter. Also ne, die Bewegungsabläufe, das toucht mich am meisten. Und Quickstep war, glaube ich, weil das so auch damals dann irgendwie meine ersten Tanzvideos waren. In der Formation waren unsere Quickstep-Passagen immer ganz geil. Das hat mir am meisten Spaß gemacht und das hat mich dann irgendwie so ein bisschen geprägt und seitdem war Quickstep so immer. Und ich mag die Musik hinter Quickstep. Ich bin eh jemand, der gerne Elektro-Swing hört und so Späße. Da die Musik nehme ich damit auch am meisten mit.
Also bist du Fan von unserem Jingle?
Ich liebe den Jingle.
Aber du hörst ihn immer nur auf 1,5 Geschwindigkeit.
Ja, ich höre jeden Podcast auf 1,5 Geschwindigkeit. Deswegen, ich habe ihn gerade eben quasi das erste Mal im Originaltempo gehört.
Auch da hast du die erste Folge direkt 1,5 angemacht?
Ja, vollkommen richtig.
Boah.
Respekt.
Weil du weißt ja gar nicht, wie wir reden eigentlich. Ne?
Das ist
richtig. Du denkst die ganze Zeit, warum sind die irgendwie angetrunken? Warum reden die so langsam?
Ja, das wird sehr interessant werden, auf jeden Fall, wenn ich mir diese Folge dann anhöre.
Gibt es denn, oder was für Lieblingsfiguren hast du denn jeweils im Standard- und Lateinbereich?
Im Latein habe ich gar keine richtige Lieblingsfigur. Ich habe eine im Quickstep tatsächlich.
Die Rechtswährung.
Total war dieses abgefahren. Ich vergesse immer wieder, wie das heißt. Das habe ich das allererste Mal gesehen. Das haben damals Konowalzew getanzt, diesen im Quickstep, diesen Helikopter. Das ist ein Heelpool, Heelpool Curved Feather, wo du auf der Stelle dich quasi, die Zuschauer sehen es gerade nicht, aber ich drehe meine Finger quasi auf der Stelle wie so eine Art Pfeffermühle die ganze Zeit hoch, runter. Ich weiß bis heute nicht, wie das Ding offiziell heißt, aber das fand ich ganz geil. Und das hatte ich dann tatsächlich in meinem B-Quickstep in einer Light-Variante sogar damals drin.
Also die ganze Zeit ein Heelpull und ein Curve Feather hintereinander.
Genau.
Ja, das
da kann ich verstehen. Da kommt so eine Helikopter-Action dann. Das sieht ein bisschen Banane aus, aber wenn es gut getanzt ist, ist es halt sehr cool.
Ja, Quickstep ist das, da dreht sich ordentlich.
Da dreht sich dann ordentlich, auf jeden Fall.
Ja, hattest du, als du angefangen hast oder jetzt auch noch, Vorbilder?
Ja, also tatsächlich, eins hatte ich gerade schon mal erwähnt, also im Standardbereich war es damals, ich habe Konowalzew, was die getanzt haben, das fand ich richtig, richtig geil zur damaligen Zeit. Und was mich dann sehr früh geprägt hat, im Jahr 2010, war der Geburtstag vom damaligen Bundestrainer Oliver Wessel-Terhorn. Und daher kenne ich auch sehr viele Leute, weil ich habe früher im Boston Club, meinem ersten Club hinter der Theke gearbeitet, ganz viel. Und auf den ganzen Veranstaltungen habe ich auch ganz viele Leute kennengelernt, war dann auch bei besagtem Geburtstag dann arbeiten und da hat dann William Pino getanzt. Auf Live-Musik, If I Were a Painting, und das ist so einer der Momente, der mich da sehr, sehr geprägt hat. Und seitdem war so, oh, William, ja, das ist schon schön.
Ja, das war auf jeden Fall ein geiler Tag, da war ich auch an dem Abend da.
Genau, und im Latein waren es Brian und Carm immer, das war so für mich deutsches Paar und was die da gemacht haben damals, das war richtig cool. Und Sergei Sukhov und Melia, das waren so die beiden Lateinpaare, wo ich immer so gesagt habe, das ist so Tanzen, wie ich mir das vorstelle, wie ich es schön finde auch.
Ja, an dem Abend haben auch Klaus Kongster und Viktoria Franova getanzt. Es war, ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Basic Rumba war. Auf jeden Fall haben sie mit dem Open Hip Twist und eine Alemana, also einen Fanschluss und dann Alemana getanzt. Und da sitzt man da und denkt, Alter, ist das geil, ne, wie die Frau Fanschluss macht. Und dann merkt man, warte mal, die hat vor 2 Wochen ein Kind bekommen. Und jetzt steht die da und tanzt so. Also, ey, wo du denkst, absolut, absolut unglaublich, was die da aufs Parkett gelegt haben. Und das ist eine Figur, die ich für immer in meinem Gehirn habe. Und diese Szene kann ich mir immer abrufen, ne? Weil das war so, so beeindruckend, wie die da getanzt haben. Und alle Shows an dem Abend waren richtig geil.
Der war legendär. Also wer da damals dabei sein konnte und durfte, das war magisch.
Ja, da waren echt coole Sachen bei.
Was hättest du denn gewünscht, vielleicht so in einer sportlichen Karriere, was hättest du gern früher gewusst so? Also ich sag mal, was hättest du vielleicht so mit Anfang 20 vielleicht schon gern gewusst, was du jetzt erst so mit der Erfahrung gewonnen hast?
Im erfahrenen Alter.
Also alt sind wir ja noch alle zum Glück noch nicht, ist ja relativ, aber gibt es da so vielleicht so 2, 3 Dinge, wo du sagst, ah, schade, hätte ich mal früher gewusst, oder wo man den Rat vielleicht nicht so gern angenommen hat, wie man machen sollen.
Was ich früher gerne gewusst hätte, ist, dass Formationstanzen nichts mit Einzeltanzen zu tun hat. Also ich will die Formationstänzer überhaupt jetzt nicht schlecht reden, aber es sind 2 verschiedene Arten. Und wenn du nur Formation tanzt und das eine vielleicht Formationen sind, die jetzt nicht als Eingangskriterium haben, du musst A- oder S-Klasse sein, ein Kriterium, was ich glaube ich gefühlt keine Formation mehr leisten kann im aktuellen Schwund, dann nimmst du halt auch Fußgänger und dann bist du halt erstmal Fußgänger und dass dir einer sagt, ey, das eine ist Formationstanzen, aber Einzel funktioniert nochmal anders oder auch die Technik ist nicht anders, aber du kannst da gar nicht unbedingt so das machen. Das hätte ich gerne früher gewusst, weil als ich damit Einzel angefangen habe, dann du siehst halt, yo, der hat Formation getanzt.
Ja, stimme ich dir zu.
Der hat den Kopf oben und die Arme draußen. That's it.
Wir haben ja auch lange in einer Stadt gewohnt, wo ein relativ erfolgreicher Formationstrainer zu Hause ist. Und da hatten wir auch Einblick in das Formationstraining in dem Verein. Und dieser Verein hat relativ viele Formationen, auch Latein. Und da haben wir auch super Einblicke bekommen in das Formationstraining. Ne? Und das halt, wie du gesagt hast, wirklich 2 unterschiedliche Welten. Und auch die Einzeltänzer gucken dann immer so ein bisschen, ne, belächelnd auf den Formationssport. Aber da denke ich mir auch, wenn du jetzt aus dem Stehgreif die 6 Minuten da durchtanzen müsstest, probier es bitte und dann sag mir, ob du das danach nochmal machen möchtest.
Vollkommen richtig. Ja,
also, hast du eigentlich mal Formation getanzt?
Nein, ich habe leider nie Formation getanzt, weil das war dann, wann sind wir denn? 2017 sind wir Profi geworden.
Ja.
Und dann konnte ich ja nicht mehr so.
Ja, klar.
Schade. Ja, und jetzt habe ich, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, dann müsste ich Lizenzen zurückgeben und nee, das wahrscheinlich.
Was Lustiges verpasst, muss man sagen.
Ja, vielleicht mal in 20 Jahren nochmal.
Ja, Formation wird immer gesucht.
In irgendeinem Hard-Team oder so. Eine
Seniorenformation.
Ja, genau.
Masters.
Ja,
so eine Formation, wo so ganz viele alte Hasen dann tanzen und so Reminiszenz auf alte Zeiten. Und dann packst du so eine alte Formationsmusik aus dem.
Oh ja.
Dann fragst du Horst nach einer alten Formationsmusik aus Bremerhaven.
Und dann frage ich noch Rudi, dass er das so singen kann.
Ja, genau.
Und Rudi. Großartig.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Steht auch schon mal perfekt.
Ja, perfekt. Muss ich nur ein paar andere Leute finden dann. Da finde ich schon,
Hilf andere Leute.
So ein Spaßding kriegt man die doch zusammen.
Gibt es einen Grund für dich, mit dem Tanzen aufzuhören, beziehungsweise warum kannst du dir ein Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen?
Der Grund wäre ganz klar die Gesundheit. Also wenn das gesundheitlich nicht mehr klappt, sowohl körperlich als auch mental Gesundheit. Also wenn ich merken würde, dass der ganze Tanzsport und alles andere mich mental krank macht, das zähle ich ja mit dazu. Sonst eigentlich jetzt so Gründe an für sich nicht. Aktiv tanzen, kann halt sein, irgendwann, wenn wir halt sagen, meine Partnerin, die halt auch verheiratet ist, ne, irgendwann ist da auch mal Familie und Kind, ob ich dann sage, ich warte auf dich oder ob sie weitermachen will. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich dann nochmal wieder aufs Parkett zurückkommen würde aktiv. Was schade wäre, wegen der Eingangsplanung A und S-Klasse wäre natürlich noch ganz nett. Und sonst ein Leben ohne Tanzen, ich werde irgendwo immer dabei sein. Also ich war ja auch ein paar Jahre nicht in den Verbandstätigkeiten wirklich aktiv, aber ich war auch nie wirklich raus. Ne? Dann hast du hier nochmal unterstützt, da noch das Projekt unterstützt, da irgendwie auf den Bundeskader von den Kiddies aufgepasst. Ich bin seit 13 Jahren nicht raus. Ne? Also mal mehr, mal weniger drin und das wird sich auch, glaube ich, so lange halten noch. Außer ich gehe ins Ausland, aber das ist aktuell nicht der Plan.
Wie sieht es denn aus mit der weltberühmten Bucketlist? Hast du da noch irgendwas draufstehen, wo du denkst, so, okay, vielleicht wäre nochmal cool, wie du gerade gesagt hast, ins Ausland vielleicht ja trotzdem mal zu gehen oder vielleicht, du hast gerade gesagt, AS-Klasse, vielleicht willst du ja auch nochmal Blackpool oder so tanzen, das könnte man ja auch dann mal mitnehmen. Lars hat da ja gute Erfahrungen, sag ich mal.
Ja, Erfahrung.
Ach komm, also ich finde schon, das ist eine Erfahrung, Blackpool zu tanzen.
Ja, das ist eine Erfahrung.
Also gibt es da irgendwas auf der Bucketlist jetzt mal auch vielleicht weg vom Tanzen oder irgendwas?
Also weg vom Tanzen ist ganz klar Bucketlist, jede europäische Hauptstadt gesehen zu haben. Also ich hab noch nicht alle gesehen, ich bin schon gut rumgekommen, auch durchs Tanzen logischerweise.
Ja.
Aber jede europäische Hauptstadt mal gesehen zu haben und nicht nur
da sind Tag. Da sind wir auch gerade dran. Die abzuarbeiten.
Ja, das Schöne ist ja, aus deutscher Perspektive ist es ja ziemlich einfach. Du kannst im Kreis außen rumfahren, dann bist du schon gut rumgekommen.
Ja.
Und New York. Also ich bin noch nicht über den großen Teich gekommen und wenn du eigentlich Fotograf bist, dann nicht, weil New York schön ist, sondern weil einfach in New York auch die besten und bekanntesten Fotografen sind und Ateliers, wo du da mal hingehen kannst. Das ist natürlich auch noch so ein Thema für mich. Also Big Apple. Der ist auch noch auf der Bucketlist. War ein paar Jahre für mich raus, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte nicht in dieses Land, wenn da so ein orangefarbener Zwerg ist, aber
da muss ich mich aber jetzt beeilen.
Ja, ich weiß, das ist das Schlimme an der ganzen Sache wieder gerade. Das ist,
sollst noch 4 Jahre warten.
Kriegt man hin. Dann mache ich in der Zwischenzeit Europa.
Ja, da gibt es ja auch ein paar Hauptstädte. Ne? Also, ja. Wie viel hast du noch vor dir? Wie viel hast du schon gemacht?
Ja,
hast du Berlin schon gemacht?
Ja.
Okay.
Ja, ich weiß ja nicht. Ja, es gibt Leute, die waren noch nicht in unserer Bundeshauptstadt. Ja, also Berlin, Benelux, da bin ich schon überall durch. Also es fehlt tatsächlich eher noch was, der Osten fehlt noch ein bisschen. Und tatsächlich war ich noch nicht in Wien. Ich war zwar schon oft in Österreich, aber ich war witzigerweise noch nicht in Wien.
Ja, wenn man zum Skifahren oder warum warst du in Österreich?
Freunde besuchen, aber die halt nicht in Wien wohnen und dann... mir fehlt noch Rom, obwohl ich Geschichte mag, witzigerweise. Ich habe die Toskana gesehen, alles, aber ich schaffe es irgendwie immer in die Länder, aber nicht in die Hauptstädte.
Also Wien ist ja das Problem, dass das halt nicht so unten an der Alpen ist, sondern da oben rechts irgendwo in der Ecke. Na, das liegt halt nicht am Weg.
Nee, das ist es eben. So Benelux, da bin ich schon recht gut durch, aber es fehlt halt Rom, es fehlt Barcelona und noch einiges im Osten. Aber durch Tanzen zum Beispiel, Baltikum schon gesehen. Ne? Das ist das, was viele eher so am Ende, glaube ich, auf dieser Liste hätten.
Ja. Und Skandinavien?
Ja, fehlt auch. Also ich habe noch was zu tun, es ist eine Bucketlist.
Ja, Skandinavien auch, da muss man nicht, darf man nicht zu lange hinfahren, sonst kommt man im Lärmgeldbeutel wieder, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall. Aber man hat
einmal hin und zurück. War schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, danke dafür, dass du das so ehrlich alles beantwortet hast und so ausführlich. Es war auch sehr schön, deine ganzen Antworten dafür zu hören. Und wir haben noch ein paar Veranstaltungen. Heute ist ja der 13. Oktober. Und das heißt, es war die Deutsche Meisterschaft in Hofheim am 21. Oktober, war noch nicht. Die ist jetzt am Oktober? Da sind wir im Oktober. Nee, habe ich. Am 17. ist heute der 17. Oktober, nicht der 13. Oktober. Deswegen kommt mir das komisch vor. Jetzt am Samstag ist die Deutsche Meisterschaft Master 1 Standard und der Deutschland Cup U21 Standard Latein und Kombi in Hofheim, natürlich in Hessen, wo soll auch das anders liegen, als wenn ich nicht wüsste, wo Hofheim liegt. Dann dann haben wir am 28.10. immer noch in Hessen, in Wetzlar, den Deutschland Cup der Hauptgruppe A Standard. Das ist auch eine ganz interessante Veranstaltung, auch eine tolle Halle, wo das stattfindet. Da habe ich auch Junioren 1B Deutschland Cup getanzt, 2004. Also das ist schon echt lange her und die Halle war damals toll und die ist immer noch wirklich toll, die Stadthalle in Wetzlar. Dann haben wir am 4. November in Pinneberg die Deutsche Meisterschaft der Hauptgruppe S Standard und ich denke, da ist glaube ich 10 Minuten nach Kartenvorverkaufsöffnung auch alle 250 Karten direkt weg gewesen. Also wenn ihr dort eine Karte für habt, dann könnt ihr sie sehr teuer verkaufen oder dorthin fahren. Natürlich fahrt dorthin, feuert die Paare an, das wird auf jeden Fall ein extrem spannendes Feld oder ein Turnier, weil es so ein dichtes Feld ist. Die ersten 10 Plätze, das ist schon die Plätze, die fürs Finale da sind, sind ja leider nur 6. Die werden extrem heiß umkämpft werden. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Dann haben wir am 11. und am 12. November natürlich in Bielefeld wieder OWL tanzt. Ich glaube, mit allen Turnieren, außer da war ja ein Turnier, glaube ich, wo es in Dresden am gleichen Tag eine Rangliste ist. Für eine Masterklasse meine ich, die ist, glaube ich, nicht da. Aber ansonsten sind alle Klassen mindestens einmal vertreten. Also da könnt ihr auf jeden Fall tanzen. Dann haben wir am 18. November in Düsseldorf die Deutsche Meisterschaft der Master 5 Standard und das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass Master 5 eine deutsche Meisterschaft hat. Also wirklich auch toll, dass wir dort die Möglichkeiten eröffnen, für die Leute eine deutsche Meisterschaft zu tanzen. Und natürlich dort ist auch noch der Deutschland Cup der Hauptgruppe 2, S Standard und Latein. Also Torben, das ist ja dann dein Ziel, da auch mal zu tanzen, ne?
Das wäre definitiv das Ziel, ja, auf jeden Fall.
Und wir haben auch das Winterdance Festival, natürlich die große Jugendveranstaltung des TNWs am 9.10. in Dezember in Mülheim an der Ruhr. Dort sind viele Kinder bis Hauptgruppe D, bis A, Standard- und Lateinklassen, also auch jede Klasse, denke ich, einmal vertreten. Dann haben wir Solo, Kinder, Junioren, Jugend im Cha-Cha, Rumba und Jive, also auch eine tolle Sache für alle Solotänzer, dort zu tanzen. Das findet am Samstag statt und am Sonntag ist noch die Abschlussveranstaltung der Kids and Teens Trophy vom TNW, also dort auch schön hinkommen und das anfeuern, weil da ist immer eine super Stimmung bei den Kids and Teens Trophies. Und es gibt auch WDSF-Turniere, der Junioren 1 und der Junior 2 und der Jugend in Standard und Latein und natürlich das Highlight Samstagabend, die WDSF Weltmeisterschaft U21 10 Tänze. Da sind auch extrem gute Paare bei und 10 Tänze ist auch immer toll anzusehen, wenn die beide Disziplinen auf so einem extrem hohen Niveau tanzen. Also dort auch hinkommen.
Und der Ticketshop ist auch schon in der letzten Folge schon erwähnt online. Das heißt, wenn ihr schon Tickets haben wollt, greift gerne zu. Ich glaube, die Besten sind noch nicht ganz weg, aber die erste Reihe ist schon gut ausgebucht. Deshalb, wer noch keine Tickets hat, vielleicht als Weihnachtsgeschenk schon.
Oh, Weihnachtsgeschenk.
Ja, vielleicht auch Geburtstagsgeschenk, man weiß es nicht.
Nikolaus.
Oh, Nikolaus ist ja auch noch, genau. Also wer noch keine Ideen hat, gerne für das WDF Tickets kaufen. Ticketshop ist ab sofort online.
Ja, damit haben wir auch unsere Veranstaltung. Das waren ja sogar ziemlich viele, ne?
Winterloch ist nicht.
Nee, auf keinen Fall. Das auf gar keinen Fall. Und ja, dann, wenn ihr noch Fragen oder Vorschläge habt, dann schickt ihr uns einfach an podcast@tnw.de. Besucht unsere Website podcast.tnw.de oder folgt uns auf Instagram vom Parkett ans Mikro. Schreibt uns einfach, was ihr wollt. Ihr könnt uns zuspammen mit allen möglichen Nachrichten, mit Ideen, die ihr habt, mit Vorschlägen, mit Fragen. wir nehmen alles irgendwie mit auf. Ja, danke Torben, dass du da warst und so ausführlich alles beantwortet hast. Viel Glück weiterhin in deiner neuen Position. Und danke dir, Nick, dass du das bis da Torben das übernommen hat, auch gemacht hast. Und danke, dass du das auch weiterhin mit mir machst.
Gerne.
Und ja, damit sind wir durch. Torben, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest?
Vielen lieben Dank für die Einladung. Macht bitte mit dem Projekt so weiter. Ich finde das richtig, richtig cool. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das ganz eben gesagt hatte. Die Folge kommt jetzt ja raus und übermorgen ist die offene Pressekonferenz, Redaktionssitzung. Wer da noch dran teilnehmen möchte, mir einfach eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse torben.hex@tmw.de. Dann gibt es noch die Einladung. Also sind alle recht herzlich eingeladen. Und sonst sage ich vielen lieben Dank und ja, wir sehen uns, denke ich.
Ja, danke an alle. Vergesst nicht am 19. Wann, wie viel Uhr ist das? 19. Oktober?
19 Uhr oder 19:30 Uhr bin ich mehr. Ich glaube, ich habe für 19 Uhr eingeladen.
Gut, dann meldet euch an, nehmt daran teil. Sehr wichtig, dass wir schön im TNW alle zusammenarbeiten und das ganze Projekt Team TNW zusammenstemmen und dann kann uns nichts mehr im Wege stehen.
Tschakka.
Sehr schön. Gut, dann ja, verabschieden wir uns alle. Und wir sehen uns oder wir hören uns dann bei der nächsten Folge vom Parkett ans Mikrofon wieder. Und bis dahin, tschüssi.